Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn und ich freue mich sehr. Wir haben jetzt den Start einer ganzen Reihe wieder und zwar zum Thema PSSM 2, MIM, wie es jetzt genannt wird und ich freue mich sehr, gleich mit einem ganz hochkarätigen Gast starten zu dürfen, nämlich mit der lieben Kirsten Gut-Hörlein. Und sie hat das Buch Pferdemuskeln managen, Muskeltraining, Trainingsplanung, Fütterung geschrieben. Und ich freue mich sehr, heute mit ihr über das Thema schon mal sprechen zu dürfen. Hallo Kirsten.
Hallo, grüß dich. Und ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich total gefreut über deine Nachricht und total schöne Einladung. Das ist das erste Mal, dass ich an einem Podcast teilnehme. Total spannend.
Ich hatte schon mit vielen ein erstes Mal.
Das klingt vielversprechend.
Ja, ich bin gut. Ich bin gut darin, ja. Und ich bin auch ganz vorsichtig.
Ja, wie schön. Das finde ich super.
Also gerade zu dem Thema, muss ich sagen, waren jetzt ein paar Experten dabei, die hatten noch keine Podcast-Erfahrung.
Genau, da kann ich mich also folgendermaßen vorstellen. Mein Name ist Kirsten Gut-Hörlein, ich habe ein Buch geschrieben und das ist mein erstes Mal. Wunderschön. Ah, mit 49, fast 49 habe ich jetzt das.
Siehst du, es ist nie zu spät.
Genau, und Alter ist auch nur eine Zahl. Ne? Man sieht, man kann auch neue Dinge ausprobieren mit, ab 49. So,
richtig.
Ne? Ja.
Ja, vielleicht
also ich freue mich ehrlich gesagt super, dass du mich mit diesem Thema angefragt hast, weil ich mich um jeden freue, der sich dem so auf so eine sachliche Art und Weise zuwendet. Ne? Und du hast mir ja so ein bisschen erzählt, wie du diese Reihe aufbaust und dann dachte ich, gute Sache. Ja.
Genau, ja, ich finde, da gibt es einfach noch so viel Wissenslücken in beide Richtungen, sowohl in die, dass es halt einfach gar nicht ernst genommen wird, als auch halt in die Richtung, dass man das Gefühl hat, jetzt quasi das Pferd eigentlich schon in die Tonne stecken zu können und überhaupt nicht mehr arbeiten zu können und auch zu dürfen aus vielerlei Richtung vielleicht. Ja? Ja. Vielleicht magst du mal ganz kurz direkt was erzählen, weil wir haben ja jetzt quasi erst den Start zum Thema, was ist das überhaupt? Ich glaube, du hast vorher so ein lustiges, in der einen Sprachnachricht hast du ein lustiges Wort gesagt, das ist die Wortkrankheit oder die Buchstabenkrankheit.
Die Buchstabenkrankheit. Das ist, ich muss gestehen, das kommt gar nicht von mir, sondern der Dr. Peter Richterich, der hatte mal irgendwann, wir hatten also wirklich viele Telefonate und WhatsApp hin und her Nachrichten in dieser Zeit, wo er auch, der war ja Korrekturleser auch von meinem Buch. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, mein Mann, der sagt immer zu mir, warum hast du mit dieser Buchstabenkrankheit angefangen? Ne? Also der ist auch Tierarzt. Also diese Kürzel, ich meine, das hat man ja überall, aber PSSM, PSSM1, PSSM2 und jetzt haben wir MIM. Na, das ist natürlich schwierig, nicht ganz einfach und ja, es gibt natürlich auch jede Menge andere, ich sag mal, Muskelerkrankungen, die wir schon kennen und die haben auch lustige Abkürzungen, ja, MH, IMM, HYPP, ne? Also das ist natürlich schon eine Herausforderung für den Laien, finde ich, immer wieder.
Ja, absolut.
Aber, ja, also auf jeden Fall, also PSSM, das bedeutet erstmal Polysaccharid-Speicher-Myopathie. Ich finde, das versteckt auch schon viele schwierige Wörter. Also im Prinzip heißt das simpel übersetzt Zuckerspeichererkrankung, die sich auf die Muskulatur auswirkt. Mhm. Was PSSM2 angeht, ist das ein bisschen verwirrend, weil das eigentlich keine richtige Speichermyopathie ist. Keine Speichermyopathie ist, sondern PSSM Typ 1. ist eine Speichermyopathie. Mhm. Also diese Pferde haben wirklich Schwierigkeiten, das Glykogen, also Zucker sozusagen, wenn ich dem Pferd Karotten, Getreide, aber auch Pektine, Fructane, das sind alles Polysaccharide. Mhm. Wenn ich das dem Pferd zu viel gebe, sage ich jetzt mal, dann wird das mit einer Schadwirkung in den Muskel eingespeichert. Ja, sie haben also Probleme, das abzuspeichern. Mhm. Und das wirkt sich dann sehr negativ im Muskel aus. Das ist PSSM Typ 1. Mhm. Diese Pferde haben mit was Ähnlichem zu kämpfen, also ich sage mal Muskelsteifheit bis hin zu Bewegungsunfähigkeit, Bewegungsunlust. Das hat aber gar nichts mit Lust zu tun, sondern die können wirklich nicht. Mhm. Und dann, das hat man gut untersucht, schon Ende der 90er gibt es da einige Publikationen. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass es gibt man hat ein Gen gefunden, einen Gendefekt, der dafür vorrangig verantwortlich ist. Das nennt sich GYS1-Mutation, auch wieder schwierig. Also man kann sagen, also es gibt ein Gen, die Forscher haben herausgefunden, das macht dieses Problem. Und dann hat man eben Pferde gehabt, die haben eine ähnliche Symptomatik gehabt, aber dieses Gen nicht. Und dann hat man weiter geforscht. Und dann hat man irgendwann andere Gene gefunden, die auch aus dem Menschenbereich eben bekannt sind, die Muskelerkrankungen auszulösen, und hat die eben auch in der Pferde-DNA gefunden. Und so kam es, dann hat man quasi logischerweise gesagt, wir sind Typ 2. Ne? So aus der Forschungshistorie versteht man das. Aber man hat dann auch festgestellt, dass diese Pferde, denen fehlt ja dieses GYS1-Gen, ja, dieses PSSM1-Gen, dass die mit den Kohlenhydraten nicht so massive Schwierigkeiten haben. Wobei ich möchte gleich dazu sagen, auch bei den MIM, nennen wir es mal MIM jetzt, MIM-Pferde, auch bei denen ist also eine moderate Zucker- und Kohlenhydratzufuhr sehr zu empfehlen. Es wirkt sich einfach positiv aus. Ja, und so hat sich das mit dem PSSM2 irgendwann entwickelt, quasi aus der Forschungshistorie. Und jetzt seit kurzem sagt man Muskelintegritätsmyopathie. Also da haben wir diese drei Buchstaben wieder, MIM, Muskelintegritätsmyopathie. Das gibt es erst seit jetzt Anfang diesen Jahres. Im März auf der Equitana hat das Labor das vorgestellt, dass sie diesen neuen Begriff verwenden, einfach um die Abgrenzung auch für den Laien einfacher zu machen, zu verstehen, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und man kann, das ist einfach ein Sammelbegriff, PSSM, und um das besser differenzieren zu können. Ja.
Also das habe ich, hab ich auch schon öfter gehört. Das ist auch, glaube ich, wirklich verwirrend, dass den Menschen gar nicht bewusst ist, dass wie weit PSSM1 und PSSM2 auseinanderliegen, dass es eben eigentlich nicht unbedingt das Gleiche ist, dass das zweite eher halt ein, sag mal, fast schon Sammelbegriff ist. Und da kommt sicherlich auch noch einiges nach. Ich meine, die Forschung ist ja auch noch sehr jung. Und das führt dann auch oft oder hat bei meinen Kunden auch oft zu Verwirrungen geführt in Bezug auf die Testung, weil sie dann gesagt haben, ja, mein Pferd ist schon PSSM getestet. Und wenn du sie dann gefragt hast, ja, was denn jetzt? So, und dann war einfach auch gar nicht bewusst, dass wenn nur weil der PSSM1-Test negativ ist zum Beispiel, das noch lange nicht bedeutet, dass der PSSM2-Test auch keine Variante aufweist.
Also was PSSM2 angeht, oder nennen wir es MIM, mir fällt es immer noch schwer, weil ich 330 Seiten lang PSSM2 geschrieben habe. Und ich bin sehr stolz, dass ich das jetzt so fehlerfrei aussprechen kann, ohne Stolpern.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Na, und dann sagt die Melissa Cox zu mir im Vorfeld von, ich wusste das vor der Equitana und hatte da auch die Papers dazu gesehen. Und dann haben die mir gesagt, ja, wir wollen das aus den und den Gründen jetzt MIM nennen. Und ich dachte, Mann,
Oh Mann.
oh Mann. Ja, ob jetzt dieser Begriff so ideal gewählt ist, auch in der Abkürzung, das sei
Also
dahingestellt.
ich
Also
finde den tatsächlich sehr ideal gewählt. Ich musste schon mit mehreren meiner Schülern sehr witzeln darüber, weil wir jetzt
ja, ich auch.
Mimi-Pferde haben.
Ja, ich weiß. Man hat jetzt Mimi-Pferde, ne? Genau. Aber also was diese Muskelintegritätsmyopathie angeht, also prinzipiell, also eine Myopathie heißt ja einfach Muskelerkrankung, ne? Und da geht es darum, dass die Bausteine des Muskels betroffen sind, ne? Also nicht neurologische Ursache, sondern im Prinzip eine strukturelle. Ich muss mal mein Handy lautlos machen. Entschuldigung, das
Gar kein Problem.
piept hier so im Hintergrund rum und ich bin nicht multitaskingfähig. Ich
Das
möchte
ist
das
völlig
gleich
in
mal
Ordnung.
zugeben.
Ich habe leicht reden. Ich sitze in meinem abgedunkelten Hotelzimmer und hoffe nur, dass niemand sich beschwert.
Wahrscheinlich wenn wir lachen.
Das ist wirklich.
Genau, eine Muskelerkrankung, also eine Myopathie, da geht es quasi um strukturelle Veränderungen in den Muskelfasern, ne? Also so Muskeln bestehen ja aus verschiedenen Bausteinen, sage ich mal ganz einfach, die zusammenwirken, die sich zusammenziehen können. Und da gibt es bestimmte, zum Beispiel Zwischenscheiben, die quasi stabilisieren und die quasi helfen, die ganze Funktion zu machen. Und die sind da sozusagen betroffen bei der MIM-Erkrankung. Mhm. Und das heißt, es kann also zu einer Schwäche von dem betroffenen Muskel kommen oder teilweise auch Muskelgruppen, so dass wir also von einer funktionellen Beeinträchtigung von der Muskulatur sprechen. Mhm. Also die geht auch einher zeitweise, kann auch einhergehen mit Muskelschmerzen und mit Muskelsteifheit. Mhm. Aber das heißt jetzt nicht, dass diese Pferde permanent Schmerzen haben und hier euthanasiert werden müssen. Überhaupt nicht, gar nicht. Also das können leistungsfähige Partner sein, die Spaß am Leben haben, an der Bewegung und Wohlbefinden haben. Mhm. Ja?
Ich finde, das kann man sich immer so ganz gut bildlich vorstellen, so beschreibe ich es meinen Leuten gerne, wenn diese Zwischenscheiben, also diese Z-Scheiben in der Zelle, wie so bei einem Wurfzelt, was man aufschmeißt, das hat doch auch so Stangen, die dann sich so schön aufdehnen und das Ganze so aufplustern sozusagen. Und wenn diese Stangen halt nicht so funktionell sind, wie sie sein sollten, dass die irgendwo Brüche haben oder nicht stabil genug sind, dann fällt halt dieses Zelt bei viel weniger Belastung, bei Wind oder was auch immer, halt schneller in sich zusammen.
Ja, sehr gut erklärt, finde ich. Also auch so ein bisschen, es kann auch schwabbelig sein, das Zelt. Ne? Das kann man sich bei diesen Wurfzelten, kann man sich gut vorstellen. Manche von diesen Typen sind auch so wabbelig in ihrer Muskulatur, ja. Es gibt steife Typen, muss man ganz klar sagen, einige, gerade so PX-Varianten, aber viele haben auch eine einfach zu schwache Muskulatur. Mhm. Und was man eben sagen muss, das ist eine Erkrankung, die man hat sozusagen eine Veranlagung, man nennt das ja auch Disposition dazu. Das heißt aber lange nicht, dass das ausbricht in einem Pferdeleben, sondern es Bedarf verschiedener, ich nenne es jetzt mal ungünstiger Faktoren, die hat man auch nicht immer alle im Griff im Leben. Also zum Beispiel jetzt wirklich eine große Infektion, zum Beispiel wirklich ein heftiger Infekt, der quasi dann dazu führt, also auch ungünstige Haltungs- und Fütterungsbedingungen, einen Mangel an bestimmten Stoffen, das Pferd ist einfach beispielsweise unterversorgt, fehlende Bewegung von der Aufzucht an, ne? Also das ist wirklich ein großes, komplexes Thema, was da zusammenwirkt. Also nur weil ein Pferd diese eine oder mehrere Genvarianten trägt, heißt es lange nicht, dass es quasi sehr krank wird, sozusagen in seinem Leben. Ne? Man kann also, vor allem wenn man es weiß, eben präventiv vorgehen, wie bei vielen Sachen im Leben eigentlich. Ne?
Finde ich auch ganz spannend. Ich habe da mit einer Forscherin auch gesprochen aus Österreich, die im Bereich von der Epigenetik beim Menschen eben forscht. Und das ist ja im Grunde genommen genau das. Es war wirklich interessant, wie viele Parallelen man da auch ziehen konnte. Was alleine die Ernährung und bei Menschen, die sind eben sehr stark gerade darauf, auf die Aminosäuren zu schauen. Ja. Was ja, ich musste immer wieder innerlich schmunzeln, weil also Epigenetik vielleicht ganz kurz, ist einfach ja eher die Entwicklung eines Lebewesens. Also das Bindeglied zwischen quasi Umwelteinflüssen und den Genen. Das heißt, du hast vielleicht was in deinen Genen, steht etwas, aber ob das abgelesen wird und daraus sich dann etwas entwickelt, ist ja abhängig von den Umweltfaktoren. Zum Beispiel eben der Fütterung, dem Training und so weiter und so fort. Genau.
Und spannend an dieser Epigenetik ist eben, dass das einen Einfluss hat auf diese Genexpression. Also das heißt, wenn aus den Genen Proteinprodukte gebildet werden, also beispielsweise Aminosäuren, also Teilstücke oder Bauteile von Proteinen. Und das ist das Spannende, dass das eben einen positiven oder einen negativen Einfluss nehmen kann. Das finde ich, die Epigenetik macht ja keine Veränderung an der DNA-Struktur, aber sie hat Einfluss auf unser tatsächlichen Gesundheitszustand, sage ich mal. Das ist eben das, was wir draus machen, sage ich mal. Also, du kannst die beste Genetik haben, wenn du ein Pferd nicht gut fütterst, nicht gut trainierst, dann nützt dir die beste Leistungsgenetik nichts, sage ich jetzt mal. Oder ganz ohne Leistung auch. Also gute Gene nützen nichts, wenn wir quasi den Phänotyp, also das, wie sich der Organismus zeigt, wenn wir das nicht pflegen sozusagen.
Ja. Ja. Also ich finde es ja auch, ich finde, das gibt einem ja auch, also ich finde, das ist genau der Punkt, auf den man sich auch konzentrieren sollte. Und darum geht es ja auch eigentlich in deinem Buch, einen Leitfaden sozusagen zu geben auch. Ich meine, da steht ja schon auf dem Titel drauf, Muskeltraining, Trainingsplanung, Fütterung. Diese drei Aspekte, die einfach der Mensch halt ja auch wahnsinnig im Griff hat für das Pferd. Also ich meine, das sind ja wir einfach in der Verantwortung dafür, ob das jetzt gut wird oder nicht. Aber es gibt uns halt auch wahnsinnig viel Handlungsspielraum.
Ja, also ich glaube, es ist gut, sich auf positive Einflussfaktoren zu fokussieren. Ne? Also was kann ich Gutes tun? Und das hilft jetzt nicht nur einem Pferd, das vielleicht eine dieser sechs Varianten, es sind ja sechs in der Diskussion aktuell, die vielleicht eine potenziell negative Auswirkung haben können. Achtung, ich sage immer können, ne? Aber eben nicht haben müssen. Und wenn ich jetzt mal über positive Sachen spreche, also ich sage jetzt mal, das klingt jetzt banal, aber Weide, Sonne, Luft, Artgenossenkontakte. Ja? Also durchdachtes, systematisches Trainieren, regelmäßige Bewegung, eine bedarfsgerechte, also an dem, was ich dem Pferd abverlange, angepasste Fütterung. Also Zuführen von dem, was es wirklich braucht, und das ist halt auch höchst individuell, ne? Das weiß jeder von sich selbst auch, wie individuell das ist und dass es auch im Wochenverlauf sehr unterschiedlich ist, was du für einen Bedarf hast. Ne? Das hat auch was mit Krankheit zwischendurch zu tun. Wenn du eine Infektion hast, dann steigt eben der Bedarf beispielsweise an Aminosäuren und so weiter eben an. Mhm. Aber wirklich regelmäßig systematisches Training, sich darüber Gedanken machen, über Trainingslehre, über Erholungszeiten, also nicht nur Phasen, sondern auch innerhalb einer Reiteinheit. Wie baue ich hier Erholungszeiten ein, damit der Muskel wieder vollgepumpt wird mit Sauerstoff? Wie baue ich das Training auf? Also aufwärmen, abwärmen. Welche Belastung fordere ich im Moment? Ne? Und was will ich morgen? Was will ich übermorgen? Was erwarte ich in einem Monat, in einem Jahr? Was ist der Lebensplan, den ich habe mit diesem Pferd? Also viel Systematik an Gesundheits- und Haltungsmanagement, ja.
Ich glaube, da machen sich also viele Leute, glaube ich, viel zu wenig Gedanken. Was will ich, vielleicht noch, was will ich diese Saison mit dem Pferd erreichen? Mhm. Aber so diese wirklich langfristige Planung und auch eben, und das finde ich auch ganz spannend, weil du es gerade wieder gesagt hast, die Trainingslehre und einfach gutes Arbeiten. Ich hatte genau dieses Thema. Ich habe ja auch mit der Christina Wessling einen Podcast aufgenommen und da haben wir so ein bisschen die genauer auf die, der kommt dann auch noch, auf die einzelnen Typen und was die so vermehrt brauchen und wie die halt vielleicht auch mal reagieren, was die für Symptome haben und so weiter und so fort. Und wir sind halt am Ende des Tages immer wieder darauf gekommen, dass es eigentlich, natürlich sind das Pferde, die vielleicht weniger Fehler abkönnen, also nehmen wir jetzt das Wurfzelt wieder oder das Mimi-Pferd, das kann ein bisschen weniger Schlechtes abpuffern, aber im Grunde genommen, was brauchen wir, ist es ja wieder gutes Arbeiten. Ne? Wir brauchen ordentliches Aufwärmen, ordentliches Abwärmen, viele Tempounterschiede, Halslängenunterschiede, nicht immer das Gleiche, Pausen dazwischen, wir brauchen eine gute Fütterung, wir brauchen einen ordentlichen Trainingsplan, wir brauchen Pausentage, Pausenzeiten im Training. Uns, also eigentlich nichts Neues, und das ist genau das, was mich auch teilweise so ärgert, dass man aus diesen Pferden halt so, also es wird ja dann quasi in alle Richtungen geschossen, dass das nicht geht mit dem Pferd und das nicht. Und ja, ich sage nicht, dass das unbedingt einfacher macht, das Training oder den Aufbau oder. Aber es macht es auch halt nicht unmöglich.
Also ich glaube auch, dass sie einfach sensibler sind. Also das kann ich wirklich sozusagen am eigenen Leib, möchte ich fast sagen. Wir haben einen echten Leidensweg hinter uns. Es ist ja nicht so, das Buch ist ja nicht aus der Luft gefallen, sag ich mal. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, so, jetzt schreibe ich mal ein Buch über MIM, PSSM2 war das noch. Und sondern das war ja so, dass das Pferd meiner Tochter, Luke ist das, wir haben den 8-jährig gekauft, da hatte der auch schon, also beim Probereiten dachte ich schon so, man, dass der nicht so gern vor den Schenkel kommt und naja, sie war aber sehr, sehr, sehr verliebt in ihn und er kam zu uns nach Hause und der erste Winter war schon höchst schwierig, also überhaupt Wetterwechsel waren wahnsinnig schwierig. Das ist also, man muss sagen, das ist ein sehr leistungsfähiges Pferd, der ist mit der Annalisa in der Dressur M2 Sterne siegreich. Die war mit dem bis Landesperspektivkader und so in der Dressur. Ne? Also das ist ein Pferd, da gab es gute Phasen, wirklich extrem gute Phasen. Auch bei uns, sage ich mal, ist es jetzt nicht so, dass wir ein tolles Pferd gekauft haben, dann wurde das bei uns ganz furchtbar. Nee, das war nicht so. Der ist auch bei uns noch über, also immer wieder und über Jahre gut gelaufen. Aber er war schon immer höchst empfindlich für Impfungen, wenn er mal einen Infekt hatte, wenn er mal einen Atemwegsinfekt hatte. Oder er war sehr sensibel, was die Trainingsintensität angeht. Mhm. Also der war zum Beispiel immer schwierig, wenn der... War kein Typ, um Freitag, Samstag, Sonntag aufs Turnier zu fahren, auf gar keinen Fall. Das war immer ein Typ, den hat man vor dem Turnier auf jeden Fall nur ins Gelände geritten. Eine Prüfung am Tag, vielleicht mal zwei, aber dann bitte am nächsten Tag nicht mehr. Obwohl der ganz, ganz regelmäßig trainiert wurde und wirklich mit Plan und Wochenplan mhm. und wo man immer draufgeschrieben hat, was wird wann mit ihm gemacht, systematisch mit Cavaletti-Training und Kraftaufbau und Ausdauertraining und so weiter. Trotzdem hatte der fünf Phasen mit Kreuzverschlägen, mit dunklem Urin, mit Klinikaufenthalten in verschiedensten Kliniken. Und das Pferd wurde also irgendwann über die Jahre durchleuchtet, sage ich jetzt mal, in jeglicher Hinsicht. Ob jetzt Bildgebung, internistisch, orthopädisch, neurologisch, alles, ja. Und all das konnte, man konnte einfach nicht erklären, was der hat. Dann haben wir irgendwann, das ist natürlich schon einige Jahre her, ein PSSM1, ne, Test gemacht. Und interessant ist Folgendes, ich füttere seit, muss ich jetzt mal ein bisschen rumrechnen, über 20 Jahren Kohlenhydrat reduziert, nenne ich das jetzt mal. Ne? Also bewusst mit Kohlenhydraten umgehen. Ja? Ich bin kein Gegner von Hafer oder sowas, will ich damit überhaupt nicht ausdrücken, aber eben bedarfsorientiert, also so der auch der Look, der kann mal ein Topping haben, ne? Also ich meine so ein Händchen drüber, wenn der richtig was gearbeitet hat, und zwar vor der Arbeit. Aber das bei ihm war das so, dass das ihm extrem gut getan hat. Das hat man gemerkt, ne? Also wir haben den wirklich ganz niedrig gehalten bei den Kohlenhydraten und das hat ihm super gut getan. Und was ihm auch gut getan hat, immer wenn wir ihn mit Vitamin E, sag ich jetzt mal, vollgepumpt haben, kam der ins Laufen, dann haben wir immer so Kuren gemacht, ja, mit Aminosäuren und Vitamin E, der kam richtig ins Laufen und dann ist es ja oft so, dass man denkt, naja, jetzt habe ich das als Kur gegeben, jetzt ist, ja, und sobald man das abgesetzt hat, wurde es wieder schwierig. Aber also irgendwann nach all diesen, also Kreuzverschlägen, der hat das, was man vielleicht nennen würde, myofibrilläre Myopathie, also eine wirklich starke Form von MIM mit diesen Kreuzverschlägen. Das war so, dass man irgendwann gesagt hat, so jetzt machen wir diesen PSM2-Test und das ist also ein Fünffachträger.
Wow.
Der hat also der hat P2, P3, P4, P8, PX, alles, also er hat quasi alles außer diese K1. Variante K1. Und das hat er aber alles mischerbig. Das heißt, dieser Körper hat immer, hat quasi, es sind ja immer zwei Kopien von diesem, von dieser Erbinformation. Ne? Also was wir da P2, P3, P4 nennen, das ist ja im Prinzip eine Bauanleitung, wie jetzt bei so einem Architekt, sage ich jetzt mal, wie wird das Haus gebaut und da sind die wie du vorhin gesagt hast, die stabilen Pfosten für das Zelt, sage ich jetzt mal. Ne? Und ja, da gibt es immer zwei Kopien von. Deswegen heißt das immer entweder zum Beispiel P2, P2. Das wäre jetzt also reinerbig. Beide Kopien sind von der Veränderung betroffen. Oder man kann, oder es gibt auch mischerbig, also NP2. Das bedeutet, der Körper hat eine gesunde, Allel nennt man das, eine gesunde Kopie und eine veränderte Kopie. Es ist also immer ein Vorteil für den Körper, wenn er noch auf eine gesunde zurückgreifen kann. Zumindest, ja, weil der Bauplan gebraucht wird sozusagen, ja. Und der wird ständig gebraucht, dieser Bauplan, weil der Körper mit diesem Bauplan permanent seine eigenen Gewebe und so weiter immer erneuert und wieder aufbaut. Also in dem Fall geht es halt um die Muskelstruktur. Ja.
Wow, also fünffach ist schon heftig.
Ja, also ich muss sagen, fünffach ist etwas, was man jetzt nicht unbedingt braucht. Der ist ansonsten glücklicherweise, sonst wäre der vielleicht auch nicht so lange sportlich leistungsfähig gewesen. Der hat immer noch viel Spaß am Leben, sage ich mal. Also, aber an so einem Freizeitleben, wo wir nur gucken, was er jetzt gerade leisten kann. Also wir können nicht so einen Trainingsplan verfolgen, wo man sagt, wir trainieren auf ein Turnier hin oder wir wollen in der Saison eben, dass er auf M-Niveau ist und oder auf S-Niveau ist, sondern das funktioniert einfach so stabil ist der nicht mehr. Der ist jetzt 14 und wir haben uns entschlossen, diesen Faktor Turnier rauszunehmen bei ihm, weil das auch, wie soll ich denn sagen, es ist so ein bisschen für einen selbst schwierig, wenn du gerade eine gute, ne, du hast also quasi dir einen tollen Plan überlegt, das funktioniert also alles und dann kommt die Impfung und wirft ihn zum Beispiel wieder komplett raus. Also bei dem ist das so. Ich bin nicht gegen Impfung. Also meine anderen Pferde vertragen Impfungen gut, ja. Aber der hat da wirklich auch ein Problem. Das reißt den total runter, teilweise über Tage Fieber und so weiter. Er verträgt es einfach schlecht. So, das gibt es bei Menschen auch. Nicht jeder verträgt Impfungen gleich gut. Das wissen wir alle. Und bei ihm ist es einfach so, dass ihn das massiv auch aus der Bahn wirft, der wird trotzdem geimpft, aber man muss da die nächsten Wochen wirklich mit ihm vorsichtig sein und genau gucken, was kann er gerade leisten, wie ist er drauf, was kann er anbieten sozusagen, ja, und darauf eingehen. Aber trotzdem ist das, was du vorhin schon gesagt hast, die Systematik, diese regelmäßige Bewegung, das ist für Mensch und Pferd das A und O, ne? Das sportliche Training ist quasi im Prinzip der zentrale Baustein, damit wir gesund bleiben. Und wir brauchen dafür ein Konzept und individuelle Strategien, die zum jeweiligen Trainingszustand und zum jeweiligen, jetzt wollte ich schon sagen Mensch, zum jeweiligen Pferd eben bestmöglich passen. Gerade wenn so ein Pferd in einem Schub ist oder so, also in einer schlechten Phase dieser Erkrankung, dabei zu helfen, es wieder ja, in die Bewegungslust zu kommen. Und die Christina Wessling, die sagt immer, Bewegungslust kommt von Bewegung. Und es ist schon so, dass man gerade diese Pferde am Anfang, auch wenn die sehr gut, ich sag mal, fütterungsmäßig eingestellt sind und gut laufenden, es ist so, dass die gerade am Anfang häufig viele bleiben, trotz Futteranpassung, Haltungsanpassung, Trainingsanpassung, bleiben am Anfang so ein bisschen steif. Es fällt ihnen ein bisschen schwer, in die Bewegung reinzukommen. Und dann muss man es denen so leicht wie möglich machen. Man muss den individuellen Weg finden, wie man dieses Pferd, wie man es ihm leicht machen kann, diese Schwelle zu überwinden. Ein Morgenmuffel kennt das, wenn er aufstehen will und ja, jeder hat ja so ein Thema, ne? Wenn du sagst, sowas fällt dir persönlich ein bisschen schwer und das muss man sich genauso vorstellen.
Ich
Und
glaube,
ob das nun.
das kann sich ja doch auch jeder Mensch vorstellen, oder? Also gerade
Absolut.
dieses selber mal ins Training reinkommen, bis man eine gewisse Schwelle erreicht hat, wo es einem dann auch am anfängt, mal Spaß zu machen. Und was du vorher gesagt hast, das fand ich noch ganz spannend, dass ihr die Turniere so ein bisschen rausgenommen habt, weil ich glaube tatsächlich, dass das eine große Herausforderung auch ist für viele Leute, dass man seinen eigenen Ehrgeiz, sage ich jetzt mal, was jetzt überhaupt nicht negativ gemeint ist, aber natürlich, wenn man jetzt ewig trainiert hat und man möchte jetzt dieses Turnier gehen und auf einmal geht es dem Pferd schlechter und dann hat man ja oft in diese Pferde auch natürlich durch Auslese und Zucht auch einen gewissen Leistungswillen hineingezüchtet. Das heißt, diese Pferde werden wahrscheinlich, auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz so gut laufen, aber sie werden wahrscheinlich über das hinweglaufen. Man kann sie dorthin drücken, zumindest noch ein Stückchen, dass sie ein bisschen mehr machen, als ihnen gut tut. Und dann kommt man, glaube ich, schnell in so einen Kreislauf rein, wo man sich gegenseitig nicht gut tut. Und ich glaube auch, dass dieser Stress, dieser Druck, den man halt dann nun einfach mal hat auf einem Turnier. Ich meine, alleine die Tatsache, dass man dorthin fährt mit dem Hänger, dann steigt man dort aus, dann ist man aufgeregt und so weiter und so fort. Ja? Dieser Stressfaktor beim Training, der löst, also wenn ich jetzt mal auf meine ganzen Pferde denke, die ich so habe im Training auch mit dieser Problematik, die sind leistungsbereit, aber die sind zum Beispiel auch nicht so stressresistent. Also Belastung unter Stress macht eine andere Reaktion im Muskel, würde ich sagen, als eine Belastung, aber in einer ruhigen Situation, sag so, ne?
Ja, Ja, das ist so. Also es geht, ich glaube, sich selbst reflektieren, was will ich und was kann das Pferd leisten, und das ist diesen Grat zu finden, das ist nicht immer einfach. Und ich glaube, so ein Pferd als Fluchttier, die unterdrücken oder übergehen Schmerz, weil das eben in dem Fluchttier drin liegt. Man muss sagen, der Luke ist jetzt so ein Typ, der ist wie so eine Zeigerpflanze. Also der ist auch ein bisschen egozentrisch, muss man vielleicht sagen. Sehr eigen insgesamt, so sehr, ist sehr sensibel für sich selbst, muss man sagen. Der hat immer angezeigt, wenn irgendwas nicht gepasst hat, zu viel Druck am Schenkel. Nö, das macht er nicht. Ne? Das macht er gar nicht. Das ist nicht richtig. Und ja, der ist so ein richtiger, der hat so einen kleinen Erziehungsauftrag, ne?
Jetzt doch
Wie
gut.
er.
Ich finde
Ja,
das gut.
das ist eigentlich, ich finde es positiv, wenn ein
Ja,
Pferd
finde ich auch.
zeigt und Rückmeldungen gibt. Aber Pferde kommunizieren ja, aber wir müssen auch schauen, dass Pferde weiterhin mit uns kommunizieren, weil wenn wir immer ihre Signale übergehen,
Ja.
dann stumpft das natürlich auch ab, wenn er, dann hören die irgendwann auf, sozusagen Signale an uns zu senden. Es gibt natürlich auch Signale, die sollte man übergehen, ne? Zum Beispiel mit den Füßen scharren, wenn gefüttert wird. Das hasse ich wie die
Oder
Pest.
dich am Strick zum Futter ziehen, weil sie jetzt
Ist auch
gerade
schlecht.
keine. Also ja, ich glaube, das ist schon klar. Aber ich finde trotzdem, das ist nämlich schon auch, also auch wieder aus meiner Kundenerfahrung heraus, diese Pferde-Menschen-Teams sind ja dann oft schon in so einer Abwärtsspirale gefangen. Und wie du vorher auch schon gesagt hast, es gibt natürlich dann diesen, man braucht so ein bisschen diesen Tritt in den Arsch am Anfang, auch wenn die eingestellt sind und so, braucht es oft so einen Schubs, dass die dann auch in Gang kommen. Und
Ja,
dann
stimmt.
hat man natürlich schon diese Historie im Background, dass es ja nicht gegangen ist und dass es so schwierig war und dass er dann blockiert hat. Und dann gibt es natürlich, und das finde ich als Trainer auch manchmal, das habe ich auch in einem anderen Podcast schon mit einer anderen Trainerin, einer Freundin von mir und einer Futterberaterin zusammen besprochen, weil ich gesagt habe, es ist schon ein schmaler Grat auch für Trainer, weil viele Symptome von so einem Mim-Pferd sind auch einfach Symptome für schlechtes Reiten, schlechte Haltung, unpassendes Sattelzeug, was auch immer. Und da dann das rauszufiltern, zu sagen, so jetzt sind wir aber an dem Punkt, jetzt müssen wir einmal auch schauen, dass man ins Training kommt. Jetzt müssen wir auch, ja, er wird wahrscheinlich erstmal Nein sagen, das ist seine Erfahrung seit Jahren, aber da müssen wir jetzt einmal durch, ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir mit Ach und Krach, mit allem, was geht, über den Willen dieses Pferdes durchbrechen, sondern halt, wir
Nein.
müssen schauen, dass man einen Weg finden, dass das jetzt auch losgeht. Und es werden Punkte da sein, wo das Pferd sagt, nee, kann ich nicht, nee, will ich nicht, na, da will ich nicht hin.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass man da so eine Haltung haben muss. Wir haben immer gesagt, es geht noch nicht. Heute geht es noch nicht. Es könnte vielleicht morgen gehen. Wir versuchen es, wir schauen mal. Vielleicht bietet er es an und wenn nicht, dann eben nicht. Es ist auch eine schöne Sache, dann zu sagen, okay, heute in der Halle Dressurtraining passt nicht so gut körperlich. Dann ist es, wenn es jetzt nicht gerade strömend regnet, ne? Aber meistens kann man einfach sagen, hier, Boxentür ist ja, die ist ja nicht verschlossen, ne? Die kann man ja einfach so wieder rausreiten. Ich will jetzt nicht sagen, man soll immer sofort aufgeben, das wollte ich damit nicht ausdrücken, aber mit dem Luke ist es dann manchmal gut zu sagen, okay, komm, lass uns einfach eine Runde ins Gelände gehen oder umgekehrt den Weg gehen zu sagen, wie kommt er am besten in die Bewegung rein? Also der zum Beispiel, der geht einen abartig geilen Schritt, ne? Und wenn du den vor 20 Minuten durchs Gelände reitest, halbe Stunde durchs Gelände reitest und der hat es einfach gern, dann guckt er durch, also der ist super brav, dann guckt er da durch die Gegend, da geht er einen richtig tollen Schritt, ja, dann wärmt er damit seinen Körper auf und damit hast du eigentlich eine gute Ausgangsposition, um danach mit ihm auch, ja, ich sag jetzt mal, gymnastizierende Arbeit zu machen, ganz egal, ob du jetzt Dressur, Springen, Western, sonst was reitest, schön aufwärmen im Gelände, wirklich. Wenn man das ganz regelmäßig macht, ist das auch entspannend. Ja, natürlich, wenn Pferde am Anfang ins Gelände gehen, kann das auch mal Aufregung sein. Aber das kann man ja sich schrittweise rantasten. Und man kann auch so im Gelände sowas machen wie Reisegalopp, finde ich mega. Ne? Also so mit so einem relativ offenen Genick. Ich meine jetzt nicht Schneidezähne höchster Punkt, sondern einfach so ein bisschen offen. Ja.
Ja, ich weiß, was du
Ne? Weil dann einfach die Luft perfekt einströmen kann, wenn du
meinst.
das Genick so ein bisschen offen hast, die Ganasche. Und dann kann man in einem ganz lockeren, gleichmäßigen Tempo ganz, ganz regelmäßig galoppieren, ja. Und das tut denen unheimlich gut. Da kann man auch so ein bisschen Konditionstraining machen. Da muss man eben drauf achten, Ermüdungsanzeichen und sowas, ja. Also die Hufe werden die immer lauter zum Beispiel, ja. Fängt er jetzt an, ein bisschen mehr zu schwitzen oder fängt er an zu stolpern oder sowas, ja. Die Atemfrequenz achten, wenn die ganz ruhig bleibt und so, dann kommt er auch nicht hinter die Luft, wie man so schön sagt, ne, sondern. Gut, es gibt auch so Pulsmessgeräte, mit denen man sich selber kontrollieren könnte oder die helfen könnten, wenn man da unsicher ist. Aber das ist eine richtig schöne Sache. Rechtsgalopp, Linksgalopp wechseln, tolle Sache zum Aufwärmen, eigentlich ideal.
Ja, und es gibt halt auch dieses, also ich finde, da, was du schon gesagt hast, auch diese Idee dem Pferd. Ich meine, da ist einfach vorne frei, da ist, also frei in jeglichem Sinne, im Sinn von Hand, da ist vorne auch keine Hallenwand, die einen bremst und so weiter. Es
Ja,
macht halt
stimmt.
einfach Sinn zu laufen. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Stute bei mir, die hatte auch noch eine ziemlich blöde Verletzung und war lang lahm gewesen, in ziemlich blöden Kompensationsmustern und auch wirklich recht symptomatisch auf 3 PSSM-Varianten. Und die war einfach in sich so fest. Und wir haben die einfach, ich habe die nicht ins freie Laufen gebracht. Und die Lösung war dann, weil die konnte den Kopf einfach nicht heben weiter als einen gewissen Punkt. Und dann habe ich das ganze Spielchen einmal umgedreht und das war wirklich der Durchbruch, weil ich wusste, es geht. Ich hatte sie vom Boden an dem Punkt, dass es geht, aber es war festgesteckt in ihrem Körper noch, dass sie das nicht kann. Und ich bin mit ihr rausgegangen und bin mit ihr bergab gegangen. Und das war für sie am Anfang die Hölle, weil sie auf einmal aus der Schulter loslassen musste. Und das war aber dann mit ihr so ein leichtes Bergabtraben. Das hat sie so locker gemacht. Und danach ging's. Danach konnte ich den Kopf hintun, wo ich wollte. Hoch, tief, alles kein Problem. So.
Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel so für Denken out of the box, ne? So, einfach raus aus dem Normalen sagen, das, was ich da jetzt im Moment mache, das hat nicht funktioniert. Lass gucken, was könnte funktionieren. Einfach raus aus dem normalen Kastendenken.
Ich glaube,
Und ja.
das ist sowieso, das ist, glaube ich, bei diesen Pferden tatsächlich groß geschrieben. Zwar einen Plan zu haben, aber eben nicht festgefahren zu sein auf seiner einen, so wird das immer gemacht und so muss das aber laufen. Wenn es halt gerade nicht geht, dann muss ich einmal drum herum. Blöd gesagt, wenn ich den Kopf nicht höher kriege, muss ich halt die Beine tiefer stellen.
Ja, ich verstehe genau, was du meinst.
Aber was mich noch interessieren würde, ist, jetzt haben wir ja diese Problematik auch, also du hast ja schon beschrieben, diese Pferde sind oft so weich oder so steif auch, und auch diese Sensibilität, die sie ja da haben. Das ist ja irgendwo auch ein Zuchtziel gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Weil das wird ja jetzt auch immer größer. Ich meine, es gibt natürlich viele Probleme in der Zucht, aber eben auch gerade was Ankaufsuntersuchungen und so angeht oder auch Anpaarungen, wird jetzt immer mehr darauf geachtet, ist das Pferd ein MIM-Träger oder ein PSSM-2-Träger? Ja? Was würdest du dazu sagen? Weil das ist ja auch nicht ganz unkritisch zu sehen.
Also ich glaube, dass es extrem schwierig wäre, wenn wir alle Variantenträger, nenne ich das jetzt mal, aus der Zucht rausselektieren. Das halte ich für falsch. Ich glaube, es würde die genetische Vielfalt von einer gesunden Pferdepopulation, also für die Zukunft, wirklich nachhaltig gefährden. Ich glaube, es wäre wichtig zu sagen, das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung, ne? Also, dass man sagt, erstens Transparenz, was gibt es denn für Varianten in dem Hengst, in der Stute, aber auch natürlich in der Stute, ja? Ich finde nicht, dass man von allen Hengsthaltern verlangen kann, dass sie da völlige Transparenz walten lassen, aber man selbst, ob jetzt Züchter, Besitzer, wie auch immer, ist nicht bereit, da hinzuschauen. Und ganz unabhängig von solchen genetischen Varianten, da gibt es jetzt also mehr wie PSSM2 oder MIM, da gäbe es also auch noch WFFS, ne? Also Warmblood Fragile Foal Syndrome, ja, also dann HIP gibt es auch noch. Also es gäbe schon Sachen, wo man drauf achten könnte. Und es geht aber vor allem aus meiner Sicht um gesunde, nicht symptomatische Zuchttiere mit einem korrekten Fundament. Also ich sag mal Hufe, die zum Rest des Körpers passen. Also korrektes Exterieur. Und das wäre schon mal, also finde ich, so die erste Hürde, die wir überwinden müssten.
Ja, ich meine,
Und dann, ja.
man würde ja, also ich kann jetzt zum Beispiel nur von dem, was die Christina zum Beispiel erzählt hat, die hat ja gefühlt eigentlich, ich glaube, alle ihre Pferde testen lassen. Da war ja,
Ja.
also gefühlt eigentlich auch jeder hatte irgendwie mindestens eine Variante fast.
Ja.
Und wenn man jetzt überlegt, wie stark man diesen Zuchtpol einschränken würde,
Ja.
da wären wir ja, ich habe mal letztens so eine Auflistung über Hunderassen gesehen. Wie viel Prozent da schon Verpaarungen sind, wo du eigentlich schon auf, ich glaube sogar Geschwisterverpaarung bist du da schon, rein von der
Okay.
Genetik her. Also
Ja.
richtig krank, richtig, richtig krank. Und ich bin sicher, das ist bei den Pferden in bestimmten Rassen nicht viel anders. Und wenn ich jetzt überlege, wir nehmen da einfach mal spontan 70, 80% der Pferde raus und züchten mit den überbleibenden, lass es 20, 30 oder 40% sein, ist eigentlich auch, selbst wenn es 50% wären,
Ja.
das wäre ja Wahnsinn, was da wahrscheinlich inzuchtstechnisch einfach auch vielleicht Sachen, die noch gar nicht so problematisch sind, dann auf den Damm bringen würde erst.
Ja, richtig. Das würde eben andere Dinge aufs Tablett bringen, sage ich mal. Gleichzeitig ist es einfach so, das ist eine Veränderung. Wir haben hier die Situation, dass wir mehrere Gene, Gen-Umwelt-Interaktionen, das ist eine komplexe Vererbungsgeschichte, ja. Aber Gentests können eben da so eine Art Screening, Zuchtselektionsinstrument eben sein, aber eben neben weiteren Kriterien, auch ganz traditionellen Kriterien. Aber ich glaube, dass wenn wir jetzt ein Pferd haben, das beispielsweise keinerlei der testbaren Varianten hat, ist aber hochsymptomatisch, ist quasi im Prinzip, hat ständig mit Lahmheiten zu kämpfen oder hat Exterieurmängel, ja, verstellt und so weiter, ja, dann glaube ich, macht das eben auch keinen Sinn, so ein Pferd in die Zucht zu tun, wenn man es nicht reiten kann, wenn es nicht belastbar ist. Und das hat nichts mit MIM zu tun oder mit irgendeinem anderen genetischen Mangel, den wir kennen, sondern das hat was mit Sinn und Verstand zu tun, würde ich sagen.
Danke, das ist eine wundervolle Aussage, die ich so nur so unterstreichen kann. Wie oft hört man das? Nein, ich könnte mich da wirklich stundenlang drüber aufregen, weil ich höre das ganz oft von Leuten, die ihre Stute nicht mehr reiten können, weil sie, keine Ahnung, ständig lahm ist, weil sie völlig gestört ist, weil sie aggressiv ist, weil sie was weiß ich, was alles ist. Und dann wird mit der Stute gezüchtet. Und ich denke mir so,
Ja.
ja, was erwartest du dir jetzt? Also.
Also was ich sagen will, was jetzt dieses MIM angeht, ist es so, dass ich der Ansicht bin, dass man mischerbige, jetzt so ein Luke, ne, der ist also eindeutig symptomatisch, man, der ist jetzt Wallach, ne, aber der ist zwar mischerbig, aber der hat dafür fünf Varianten, ne? Also das ist halt viel, ne? Und wenn du dann eine Stute da anpasst, musst du bei der eben auch schauen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel eine Stute selbst gezüchtet und die ist NP8. Überhaupt völlig unsymptomatisch. Ich wusste das relativ früh bei diesem Pferd. Und eben, ich fütter die halt so, wie ich die fütter. Ich sag mal, ne? Also Kohlenhydrat reduziert, Aminosäuren, Proteine, Vitamin E und so. Also völlig unsymptomatisch das Pferd. Und die Mutterstute hat dieselbe Variante. Also die hat das quasi von der Mutter. Und die war auch ihr Leben lang, die ist jetzt 22, kerngesund und knackig. Ne? Es muss also nicht sein, dass das so negativ ist. Und, aber ich verstehe auch natürlich, dass Züchter oder Hengsthalter da so gewisse, ja, ich will nicht sagen Ängste, Sorgen, aber Ressentiments haben, wenn es darum geht, zu sagen, ja, wir machen jetzt die genetische Visitenkarte unserer Zuchttiere transparent. weil ich habe schon den Eindruck, dass da im Moment sowas passiert, wie dass diese Pferde so. Also ich habe auch einen Leidensweg hinter mir mit dem Luke und so, ne? Also mit diesen Fünffachträger. Das ist schon so. Aber ich würde ihr nicht sagen, dass ich mir kein PSSM2 MEM fährt, wenn ich wüsste, das hat ein oder zwei Varianten. Ich muss zugeben, dass ich vielleicht bei einem reinerbigen Träger schon auch mal zucken würde. Da käme es echt ganz stark drauf an, wie alt ist der, wie reagiert der auf Belastung, wie lässt der sich reiten. Wenn man da drauf sitzt, fühlt der sich gut an oder ist das ein Steiftier? Kann aber natürlich andere Gründe haben, warum ein Pferd ein Steiftier ist, ne? Also so falsches Training, Übertraining, Spannungen reingeritten und so. Also ich will das jetzt nicht auf das Pferd schieben, die Genetik. Aber ja, also bei einem reinerbigen Träger würde ich zum Beispiel zum Züchten eben nicht nehmen.
Ja, das macht ja auch tatsächlich Sinn,
Aber
aber das hast du ja auch gar nicht so oft. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, was vielleicht noch ganz gut
ja.
ist? Wir hatten gar noch nicht kurz erklärt, es gibt ja, wir haben schon mehrfach gesagt, es gibt im Moment, weiß man natürlich auch nicht, wo man in 10 Jahren steht, im Moment 6 Varianten, über die man spricht. Vielleicht, dass wir einmal ganz kurz sagen, du hattest ja bei deinem Look schon 5 davon angesprochen. Also P2, P3, P4, P8, PX und
K1.
K1, genau.
Also im Moment gibt es noch in der Forschung P5 und P6, aber das ist quasi rein im Forschungsstadium. Ja. Also im Prinzip sind das alles Abkürzungen für diese Gendefekte, die mit dem Krankheitsbild Muskelintegritätsmyopathie in Verbindung stehen. Also P2 ist sehr stark, geht das Richtung Störung dieser sogenannten Zwischenscheibe im Muskel. Also man hat da schon so unphysiologische Verklumpungen, also so, wenn Proteine sich so verklumpen da im Muskel gefunden. P3, P4, P8, das sind auch wieder Kürzel, die man eher mit diesen myofibrillären Myopathien in Verbindung bringt. Das sind diese Bausteine, also strukturelle Veränderungen. PX, das ist steht mit dem Calciumkanal in Verbindung. Also das sind Kanäle in der also die quasi bei manchen Pferden zu kreuzverschlagsartigen Symptomen führen, aber eben nicht bei allen PX-Pferden. Es gibt also einige, die das überhaupt nicht haben, ja. Also die so eine Neigung haben zu Tying-ups, sagt man ja in Amerika, also Formen des Kreuzverschlags. Es gibt aber einige PXler, die das überhaupt nicht haben, ja. Die Christina sagt, dass im Patientenstamm manche PXler dazu neigen, aber dass es da wohl auch noch andere Faktoren gibt. Das ist auch in der Forschung wohl so, dass man dachte eine Weile, PX wäre eng damit verknüpft, aber es ist nur ein Faktor. So, und dann gibt es noch K1, das ist die Variante, wo man bis jetzt am wenigsten darüber weiß, die quasi das Bindegewebe schwächt. Ja.
Genau. Ja, über die haben wir dann auch, habe ich mit der Melissa Cox auch ziemlich ausführlich gesprochen. Die Folge kommt
Ja,
ja dann auch
genau.
noch.
Genau, also da kann man ja auf diese Folge verweisen, wo du also einerseits mit der Christina und mit der Melissa, weil also die das natürlich dann auch super aktuell auch natürlich aktuell. Was ich sehr, sehr gut finde, wenn du gerade Melissa Cox sagst, ich finde sehr gut, dass dieses Labor jetzt so eine Patientenbefragung sozusagen macht, also im Prinzip Symptomatiken erhebt bei den Leuten, die getestet haben eben. Und dass die aber zunehmend auch unsymptomatische Pferde testen, weil die Verbände ja da auch ein Stück weit mitarbeiten, die Pferdezuchtverbände. Und so immer mehr Pferde auch einfach getestet werden, die also sozusagen grundlos, ne? Die keine Symptome haben. Und das ist natürlich wichtig für den Forschungsprozess, ist aber auch gleichzeitig nicht so einfach. Wer lässt sein Pferd testen, wenn er keinen Anlass sieht, sozusagen?
Ja, da haben wir auch da können wir ja gleich wieder den Aufruf auch reinhauen für alle, die ihr Pferd schon mal getestet haben, dass sie sich da gerne bei Generatio anschließen und diese Fragebogen ausfüllen bezüglich, weil es geht ja auch da immer wieder um das Thema, dass das nicht validiert ist der Test und so weiter und so fort. Was heißt Validierung? Es sind einfach noch nicht genug Pferde mit den gleichen, aus der gleichen Rasse, aus den gleichen Bedingungen, sage ich jetzt auch mal, getestet, um da wirklich was sagen zu können, was natürlich ein bisschen unfair ist, weil es einfach noch nicht so lange gibt, den Test. Und da kann ich immer nur wieder aufrufen, wir haben das auch da besprochen, dass es natürlich jetzt auch jeden Pferdehalter angeht, dann auch da mitzumachen und sich diese halbe Stunde dahinzusetzen und diesen Fragebogen halt auch einfach auszufüllen. Weil man kann nicht auf der einen Seite nach Validierung schreien und auf der anderen Seite nicht mitmachen. Das funktioniert so nicht. Ja, das nur so als kurzen Einschub. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht, weil du hast ja auch in deinem Buch so ein bisschen diese Hinweise auf, oder was sind Hinweise, was sind Symptome, dass man dann eben mal ja genauer hinschauen sollte. Vielleicht magst du da noch mal kurz was dazu sagen.
Also prinzipiell ist es so, dass es viele Schnittmengen zu orthopädischen, internistischen, neurologischen Krankheitsbildern gibt. Ja, das ist natürlich deswegen nicht einfach. Im Prinzip ist das eine Ausschlussdiagnostik. Ne? Wenn aber Hinweise wäre eben, wenn beispielsweise es zu solchen kreuzverschlagsartigen Symptomen kommt, also Tying-up, vor allem in Verbindung mit Belastung, immer wiederkehrende Muskeldellen, Muskelrisse, Kickmarks, also jetzt nicht die durch Trittverletzungen ausgelöst sind, sondern wirkliche Schäden im Muskel. Eine schlecht bemuskelte Hinterhand, da muss man jetzt sagen, als Einzelmerkmal ist das wirklich wenig aussagekräftig, weil das könnte beispielsweise eben auch trainingsbedingt sein oder eben auch das Pferd hatte eine längere Krankheitsphase nicht bewegt worden und so weiter. Plötzlicher massiver Gewichtsverlust, ja, oder Muskelschwund innerhalb kürzester Zeit, also bei fehlender anderer Ursache. Ja. Muskelabbau, so dachförmige Wirbelsäule, trotz ansonsten gutem Gesundheits- und Trainingsmanagement, ja. Wenn man vor allem andere Erkrankungen, beispielsweise auch der Wirbelsäule, ausgeschlossen hat. Dann Pferde, die so zweiteilig aussehen, ne? Also einerseits eine starke Vorderhand, aber dann eine schwach bemuskelte Hinterhand, wo du also denkst, wieso hat er denn vorne eine super Muskulatur ausgeprägt, aber hinten nicht, ja? Also wenn das jetzt keine trainingsbedingte Ursache hat, wenn man da quasi versucht, das zu rekonstruieren. Manchmal auch sowas wie waschbrettartige Muskulatur. Ich meine jetzt nicht, wenn sich die Haare so ein bisschen aufstellen, sondern wirklich die Muskulatur waschbrettartige Struktur hat. Ja, insgesamt schlechte Bemuskelung, aber auch da als Einzelmerkmal schwierig, weil man eben, das kann trainings- und fütterungsbedingt und haltungsbedingt sein. Aber wenn ansonsten, wenn man ein sehr gutes Management betreibt, gute Fütterung betreibt, das Pferd quasi eigentlich alles hat, um Muskulatur aufzubauen, Proteine, Aminosäuren, Vitamin E und so weiter, und ist trotzdem schlecht bemuskelt, überdauernder sehr hoher Muskeltonus, sehr hohe, also sehr verspannte Muskulatur und man kann es eben auch nicht erklären durch, ich sag mal, Trainingsfehler, trotz gut lösender Arbeit, überdauernd hoher Muskeltonus, das wäre auch ein Hinweis. Auch ein mangelnder Muskeltonus, schlaffes Bindegewebe, das wäre dann eben eher im Hinblick auf K1. Dann sowas wie schmerzbedingte Bewegungsunlust möchte ich das mal nennen, ne? Also nicht Bewegungsunlust, weil ich finde das immer so ein bisschen, also ich weiß, dass mal ein Trainer gesagt hat bei uns, ja, der Luke, der wäre ja so eine Art Gewerkschaftsvorsitzender, hat er das genannt. Wirklich. Ja, also ist er jetzt stigmatisierend gegenüber Gewerkschaft, ne? Also, aber er wollte damit sagen, das wäre so ein Arbeitsverweigerer-Typ, ne? Aber ich finde, man muss mal fragen,
Warum?
warum? Welches Pferd geht Einerwechsel durch die Diagonale? Wieso ist er denn dazu in der Lage? Und wieso hat er immer so Phasen, wo gut, wo er nur Lust hat und dann Phasen, wo er sozusagen keine Lust hat? Deswegen, ich tue mir mit diesem Begriff Bewegungslust und Bewegungsunlust, tue ich mir ein bisschen schwer. Deswegen, ja, also schmerzbedingt, haben die Bewegungsunfähigkeit, müsste man es eigentlich fast nennen, ja? So, vor allem, wenn es zum Beispiel so ist, dass es zu Beginn der Arbeit ist und in der Aufwärmphase, wenn das eben sehr deutlich ist bei dem Pferd und jetzt, es geht nicht um Arthrose, sondern das kann man also ausschließen, solche Sachen, dann ich nenne es mal schmerzbedingte Reizbarkeit. Das beschreiben ja auch viele, ja, dieses ja. Explodieren aus dem Nichts. Und da muss man eben auch mal Richtung Muskelschmerzen denken. Aber das könnte auch Bewegungsmangel sein. Aber wenn man sagt, nee, der wird regelmäßig bewegt, das ist nicht der Grund oder der ist verschiedene Reize gewöhnt und wird nicht im goldenen Käfig gehalten, dann könnte das eben eine schmerzbedingte Reizbarkeit sein, dass der so explodiert, ja. Ja, also jetzt Angst vor Gegenverkehr, sich rumdrehen und so, also wirklich sehr empfindlich sein und es liegt nicht an fehlender Gewöhnung. Ne? Steifheit, vermehrtes Schwitzen, wenn trotz guter Kondition, ich meine jetzt auch nicht bei Hitze, sondern deswegen, ich versuche immer so diese, ne, wenn man sagt Steifheit, das ist eigentlich ein sehr schwammiges Symptom.
Ja, also ich finde ja, Schwitzen kann ja auch zum Beispiel so ein,
total.
So ein Symptom, also ich meine, wann schwitzt man vermehrt auch wieder, das kann ja auch wieder was mit Schmerz oder mit sehr fester
Muskulatur und so weiter zu tun haben. Kann das mit Schmerz zu tun haben, genau, richtig. Ja? Kann aber natürlich sein, wenn der wochenlang nicht geritten wird, also fehlende Konditionen, also ich finde das wirklich schwierig, wenn dann gesagt wird, ja, der hat Gürtelzwang. Der hat bestimmt PSM 2. Da kriege ich so ein bisschen innerlich, kriege ich echt Krätze ja, so ein bisschen.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch besser ausdrücken soll, aber das ist ein komplexer, das muss ein komplexes Gesamtbild geben. Und man muss vor allem orthopädisch, internistisch, neurologisch die andere Dinge ausschließen.
Ja.
Und dann auf Training und Fütterung gucken und auf wie wird dieses Pferd geritten. All das, was du vorhin gesagt hast, das gehört da mit dazu. Ja. Aber zum Beispiel solche Sachen, wirklich Schwierigkeiten mit der Versammlung, auch das bleibt auch bestehen, wenn diese Pferde gut eingestellt sind. Ein bisschen Probleme mit dem Durchsprung im Galopp, also manchmal so ein Bunny-Hop, ne, so ja, Hasengalopp, ja, so hinten gleichzeitig so. Und unerklärliche wechselnde Lahmheiten, obwohl man orthopädisch alles ausgeschlossen hat. So ein Verzögerungsmoment in der Hinterhand, in der Hinterhandmuskulatur. Mhm. Und manchmal vielleicht auch so ein Gangbild, das an Hufrehe erinnert.
Mhm. Ja.
So, aber das ist keine Hufrehe, sondern das ist einfach so ein steifes Gangbild. Ne?
Ja. Also ich finde auch tatsächlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil ich finde vor allem gar nicht so sehr diese, oder was vielleicht auch trügerisch ist, dass die ja, wenn du die gut trainierst, also sprich die Pferde auf deiner Seite hast und die wollen, dann sind die ja zu vielen in der Lage. Das heißt, dass oft auch, glaube ich, schlecht erkannt wird, dass das Pferd bietet so eine Pseudo-Versammlung an. Es bietet so ein Pseudo-Vorwärts an. Aber ich finde, was schwierig oder was dann wirklich auch für die Leute, glaube ich, schwierig zu erkennen ist, ist, dass das Reelle nicht da ist. Also das Pferd kann sich es kann irgendwie langsam auf der Stelle die Beine oder irgendwie zackelig die Beine heben und halt nicht vorwärts laufen. Aber ich finde, besonders wenn man dann die Wechsel anschaut zwischen Vorwärts, also zwischen Schub und Tragkraft. Ich finde, gerade da kommt dann halt auch raus, was ja auch wieder total passend ist zu dem Thema Muskel. Ne? Was muss der Muskel da? Er muss sich verändern, also er muss wechseln können. Ja. Die Muskelanspannung, Abspannung muss wechseln können. Und ich glaube, dass man, wenn man so sagt, okay, ich mache immer nur ganz klein, was ja auch so in manchen Kreisen viel praktiziert wird, dass die Pferde halt sehr klein gehalten werden im Gangwerk sozusagen, dann kann man auch wieder viel kaschieren. Während wenn man die immer ins Rollen lassen kommt, nur vorwärts schieben lässt, kann man auch wieder viel kaschieren. Und da sind wir ja wieder am Ende des Tages wieder bei der guten Trainingslehre.
Richtig.
Wo es halt dann rauskommt. Ne?
Ja, richtig.
Ja, nach diesen ganzen Symptomen und nach diesen ganzen Dingen, auch diesen Hinweisen, die man von den Pferden halt sammeln kann, vielleicht. Das ist ja genau die Quintessenz quasi aus deinem Buch. Vielleicht magst du noch mal sagen, ja, was für dich nach der ganzen Forschung und nach dem ganzen dich einlesen und auch deinem Pferd natürlich, das du da hast, so für dich dabei rauskommt. Was ist für dich da jetzt so das, was du weitergeben möchtest an die Leute?
Also, was ich aus dieser ganzen Auseinandersetzung gelernt habe, ist, oder was es auch unterstrichen hat, ist, schau genau hin, achte genau auf dein Pferd, reflektiere, wie das Pferd reagiert auf dein Training, mach dir einen Plan, wenn dein Pferd Widersetzlichkeiten zeigt, Widerstände zeigt, dann schau genau hin und reflektiere, woran das liegt. Und ich will damit jetzt nicht ausdrücken, zerfleisch dich selbst, stell dich permanent selbst in Frage. Das meine ich nicht. Ich meine nicht nur dich selbst, sondern ich meine eben auch deinen Trainingsplan, deine Fütterung und all diese Dinge. Und ich bin eben der Ansicht, dass Pferde Gründe haben, warum sie sich widersetzen. Das Pferd ist an sich uns zugewandt. Das möchte kooperieren. Das möchte keinen Ärger sozusagen mit seinem Reiter haben. Und ich glaube eben, dass es mir darum geht, Informationen zu vermitteln, um muskuläre Probleme besser zu verstehen und dann gemeinsam mit kundigen Leuten, denen man vertraut, Lösungen zu finden. Also immer genau hinzuschauen und zu sagen, an welcher Stellschraube kann ich drehen, damit es meinem Pferd besser geht. Und ich glaube, das ist so dieser Bewusstseinsprozess, den ich wünsche mir, dass da was in Gang kommt sozusagen.
Ja, also ich glaube, das ist auch die tatsächlich Information oder auch das, was dein Buch tut. Ich würde das Buch auf jeden Fall auch in die Shownotes reinstellen, also einen Link dazu.
Ja.
Das ist, also nochmal, das heißt Pferdemuskeln managen und ist vom FN Verlag, gell?
Genau. Ja.
Und
da kann man es auch bestellen, also beim FN Verlag, der hat eine also der Verlag hat eine eigene Seite, da gibt es ja viele Reitsportbücher, die die vertreiben. Da kann man das direkt bestellen, versandkostenfrei. Oder eben im Buchhandel. Also ganz normaler Buchhandel, was es so gibt, Thalia und wie sie alle heißen. Oder eben im Buchhandel vor Ort in der Stadt, in der du wohnst, sozusagen.
Hier mal ein kurzes: Bitte geht in eure Buchhandlung ums Eck,
ja.
Damit die nicht alle sterben. Das wäre echt schön.
Damit die nicht alle sterben, richtig.
Ja.
Der Trend geht ja zum Zweitbuch, ne?
Achso, doch, einen wichtigen Hinweis hat man vielleicht noch, wenn man das über den FN-Verlag kaufen möchte. Innerhalb Deutschlands ist es versandkostenfrei.
Ja.
Du hattest vorher kurz erzählt, dass es anscheinend über ins Ausland relativ teuer ist.
Genau, da muss man einfach schauen, wo man her ist. Und im Zweifel kann man sich natürlich auch einfach an mich wenden und mir über Facebook eine Nachricht schreiben. Und dann, ich habe auch schon Bücher versendet nach England und Amerika. Doch, tatsächlich. Super. Also, das waren halt deutschsprachige Leute, ne? Die,
ja.
Sie war total schön und lustig und auch einmal schon nach Österreich verschickt und so.
Ja. Ja. Also, wie gesagt, da könnt ihr euch ja, ich werde deinen Account verlinken, ich werde das Buch verlinken vom FN-Verlag. Und dann kann man da ja sicher nochmal ganz gut nachlesen. Genau. Und ich glaube, wir haben jetzt soweit erstmal alles schon ganz schön aufgegliedert und danke dir hiermit sehr für das Gespräch, mit dem du jetzt diese ganze Reihe starten konntest.
Schön, ich freue mich. Und das sind lauter coole Leute dabei.
Ja.
Also ich will mal hier sagen, hört alle Podcasts, die da in der Reihe kommen. Dass ich höre die jetzt auch, ne? Also die kenne ich alle.
Sehr gut.
Die sind alle zu Wort gekommen in meinem Buch. Ne?
Ja.
Also nicht alle, aber teilweise eben Christina und die Julien.
Ja. Ja, sehr cool. Also ich glaube auch, wir haben noch richtig coole Sachen am Start, auch aus diversen Perspektiven. Und ja, Kirsten, ich glaube, mir bleibt jetzt nur sagen, danke. Und ich bin sicher,
sehr, sehr wir haben gerne. Uns ich sag auch danke.
Nicht zum letzten Mal gehört, gell?
Ja, gerne.
Also dann, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder was auch immer ihr jetzt noch vorhabt. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.